Sie brauchte einige Sekunden, aber er wusste, dass man ihre Gedankenketten besser nicht unterbrach. Katami war einer der schlauesten Offiziere, die Klisiewicz jemals getroffen hatte. Er wusste, dass sie fragen würde, wenn sie Fragen hatte. »Frage«, sagte sie, »ist es dieselbe Konfiguration?« »Positiv«, sagte er, »aber größer, viel größer.« »Wie weit unten ist es?« »Fast 100 Meter«, sagte Klisiewicz. Katami winkte Melmoth herüber und zeigte ihr die Trikorderwerte. »Wirkt das auf Sie wie eine natürliche Formation?« Melmoth dehnte ihren Nacken und beugte sich vor, um auf den Trikorder zu sehen. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, zu symmetrisch. Das ist definitiv künstlich, Commander.« Das gesamte Außenteam starrte den Gletscher an, als ob er sich über sie ergießen würde. Darüber war der silberne Himmel mit Wolkenfetzen übersät, die in der einsetzenden Abenddämmerung rosa glühten. Der Wind heulte wütend um das Team der Sternflotte, peitschte den Schnee um sie herum in einen wahnsinnigen Tanz. Katami wandte sich an Murk. »Wie lange bräuchten wir, um es auszugraben?« Der telleritische Chefingenieur verschränkte seine Arme und warf einen langen Blick auf den Gletscher. Dann sagte er,
»Ungefähr 30 Sekunden.«
Panik gehörte nicht zu Klisiewicz' üblichen Reaktion, aber er begriff sofort, was sein Freund vorschlagen wollte und rief, »Nein, das ist viel zu sehr zu, dass ihr hinter diesen Felsvorsprung kommt«, sagte Mock und öffnete seinen Kommunikator. »Mock an Endeavour, laden Sie die Phaserbänke 1 und 2 und warten Sie auf weitere Instruktionen.« Katami und der Rest der Gruppe liefen bereits in komischen Schritten mit ihren Schneeschuhen auf den Felsvorsprung zu, während Mock und Klisiewicz am Boden des Gletschers miteinander stritten.
»Mock, das ist verrückt! Du könntest es beschädigen! Was, wenn es Verteidigungseinrichtungen besitzt? Was, wenn...«
»Entspann dich, Steve«, sagte Mock. »Ich weiß, was ich tue.
Dann benutze zumindest den Trikorder, um die...«
»Brauche ich nicht!«
Er hob die Schutzbrille und schielte auf den Gletscher. Dann nahm er seine Atemmaske ab und grinste Klisiewicz an.
»Geh in Deckung. Ich bin direkt hinter dir.«
Resigniert, weil Logik bei dem halsstarrigen Tellerit nichts ausrichten konnte, mühte sich Klisiewicz über den Schnee auf den Felsvorsprung zu, hinter dem der Rest des Außenteams bereits in Deckung gegangen war. Mit seinen riesigen Schneeschuhen, die bei jedem Schritt hängen blieben, kam er sich wie ein rennender Zirkusclown vor. Er war noch einige Meter von dem Vorsprung entfernt, als Mock an ihm vorbeirannte.
»Lauf schneller, Junge, oder du erlebst ein Theater, das du nie wieder vergisst.«
Sie sprangen zusammen über den Vorsprung in den schützenden Schatten auf der anderen Seite. Einen halben Atemzug später wurde das Geräusch des Windes von dem Jaulen eines Phaserschusses übertönt, der so hell wie eine Morgendämmerung war. Klisiewicz schloss die Augen und bedeckte seine Ohren, bis es vorbei war. Ihm kam es viel länger als nur 30 Sekunden vor. Endlich verklang das Kreischen der Phaser und ließ nur das Stöhnen des Sturmes zurück. Katami schielte über den Felsvorsprung und murmelte etwas auf Farsi, das der Wind verschluckte. Mit schwankenden Bewegungen kam das Außenteam zurück auf die Beine und schaute dorthin, wo vor Sekunden noch der Gletscher gestanden hatte. Etwas von dem verdampften Eis fiel nun als Schnee auf das Außenteam nieder. Der Großteil jedoch hatte sich in die Atmosphäre verflüchtigt und würde wahrscheinlich für mehrere Stunden nicht kondensieren. Ein relativ kleiner Teil war als flüssiges Wasser zurückgeblieben, der den neuen, rund 300 Meter tiefen Krater im Boden füllte. Die Phaser hatten sich durch das Eis gebohrt, es verdampft und den massiven Fels darunter freigelegt. Innerhalb dieses Beckens stand ein Bauwerk, von dem Klisiewicz sofort wusste, dass er noch nie etwas Ähnliches gesehen hatte. Es bestand aus einer leuchtenden, schwarzen Substanz, die sowohl Glas als auch Stein ähnelte und wirkte insektenhaft und bedrohlich. Das größte Element war eine offene Kuppel. Sie bestand aus 4 massiven, gleichmäßig ausgerichteten Beinen, die an ihrem Fundament breit und dick waren und sich in Richtung des Gipfels zuspitzten, der mit einer soliden, runden Plattform gekoppelt war. Die Scheibe selbst formte die Spitze einer stumpfen, kegelförmigen Klaue, die über ihrem Spiegelbild hing, das wiederum eingelassen war in einen breiten, abschüssigen Platz, der den halben Umfang der offenen Haube hatte. Biomechanische Rohre und andere Bauteile krochen wie Krampfadern über die Oberfläche des Bauwerks. Es war einige 100 Meter im Durchmesser, mehr als 200 Meter hoch, und selbst in einer Entfernung von über 100 Metern strahlte es noch eine fühlbare, energetische Aura aus. Klisiewicz aktivierte seinen Trikorder und richtete ihn in das Becken.
»Ich erhalte Biowerte im Schmelzwasser, Commander. Wahrscheinlich sind es Bakterien, die von dem thermalen Effekt freigesetzt wurden«, sagte Katami. »Vielleicht«,
sagte Klisiewicz. Er entnahm das Probenröhrchen aus seinem Trikorder, kniete nieder, schlug durch die Eiskruste. Risse zeigten sich im Eis, die bis hinüber zu dem frisch geschmolzenen Teich im Krater liefen. Klisiewicz nahm einige Tropfen Wasser auf und schob das Röhrchen zurück in den Trikorder, dann ließ er eine detaillierte chemische Analyse darüber laufen. Das Ergebnis bestätigte seinen Verdacht. Er gab den Trikorder an Katami.
»Erkennen Sie das?«
Sie musste nicht antworten. Ihr Schweigen, als sie ihm den Trikorder zurückgab, war Bestätigung genug dafür, dass sie das Taurus-Metagenom erkannte, wenn sie es sah. Sie öffnete ihren Kommunikator.
»Katami an Endeavour! Sprechen Sie!« sagte Captain Sao. »Captain, wir... Ensign Klisiewicz hat eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht, Sir. Er hat ein außerirdisches Bauwerk gefunden, das wir noch weiter untersuchen müssen und... Lebenszeichen, Sir!«
»Welche Art Lebenszeichen, Katami?«
»Typ 5«,
sagte sie und benutzte den Code für das Metagenom. Nach einer kurzen Pause sagte Sao,
»Verstanden. Bereiten Sie sich darauf vor, hochgebeamt zu werden. Wir werden Vanguard benachrichtigen, damit Sie Spezialisten senden. Und richten Sie Klisiewicz aus, dass ich gut gemacht gesagt habe. Sao, Ende!«
Klisiewicz starrte in das Becken und schüttelte sich vor Erregung über die Entdeckung. Der Hinweis von Xiong war rein spekulativ gewesen, aber er hatte sich gelohnt. Anders als das Artefakt auf Ravenna schien dieses hier intakt zu sein, doch noch war es zu früh, um zu wissen, welche Hinweise es der Sternflotte bei ihrer Suche nach dem Geheimnis seiner Herkunft geben konnte. Fast noch wichtiger, wusste Klisiewicz, war aber die Entdeckung einer weiteren Probe des Taurus-Metagenoms auf einer Welt, die zugleich auch eine dieser majestätischen Maschinen beherbergte. Es war unwahrscheinlich, dass es sich dabei um einen Zufall handelte. Klisiewicz war sicher, dass Xiong seiner These zustimmen würde, dass das Genom und das massive Artefakt irgendwie miteinander in Verbindung standen. Er wusste noch nicht, wie diese Verbindung aussah, aber als er das glitzernde Bauwerk betrachtete, war er überzeugt, dass sie gerade die ersten Schritte gemacht hatten, um eine Karte zu entziffern, die in den Sternen geschrieben stand. Seine Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln. Jetzt geht es los. Epilog. Brennender Wind blies über die geschwärzten Ebenen auf Ravenna 4. Er wirbelte riesige Staubwolken auf, die sich in die Atmosphäre erhoben, das Sternenlicht verdunkelten und die Nacht in ein rabenschwarzes Inferno heulender Sandstürme verwandelten. Die Shedai-Wanderin bewegte sich durch den lichtlosen Mahlstrom, geleitet von Erinnerungen, die einfach nicht sterben wollten. Hier gab es einst Leben, erinnerte sie sich. Flüchtig, zerbrechlich, aber es war da. Sie wusste, dass das Ende für diese Welt zu früh gekommen war. Sie hätte noch Milliarden von Jahren vor sich haben sollen. Anderenfalls hätten die Shedai sie nicht ausgewählt. Jemand hat aus boshafter Absicht diesen Himmelskörper zerstört. Sie erreichte die versandeten Ruinen der Verbindung und begriff, wen für dieses Grauen die Schuld traf. Erneut bringen sie Zerstörung über uns. Äonen waren in tiefer Stille vergangen. Die meisten Shedai waren damit zufrieden, sich der Vergangenheit hinzugeben und sich in ihrer eigenen Asche zu begraben. Sie hatten sich damit begnügt, zu schlummern, bis die Zeit sie mit der unausweichlichen Langsamkeit der Entropie auslöschen würde. Einige wenige gab es, die es nicht hatten über sich bringen können, die Scharen dieser wehrlos Schlafenden in der willkürlichen Anordnung des Universums aufzugeben. Jene hatten viele Jahrtausende gewacht, um die aussichtslose Hoffnung aufrechtzuerhalten, neue Wirte für die Verbindungen zu finden, damit sich die Shedai erneut zu ihrer einstigen Größe erheben würden. Bis sie vom Lied der Verbindung aufgewacht war, hatte die Shedai-Wanderin solche Ambitionen ebenfalls längst aufgegeben und sich von der glückseligen Dunkelheit des Vergessens umarmen lassen. Sich selbst zurück ins Licht zu zerren, in die Hitze und die Qual des reinen Seins, war eine Erniedrigung, die ihren Zorn schürte. Das Lied der Verbindung hatte sie aus dem kalten Heiligtum ihres Grabes geholt und in diese feurige, aus Furcht und Hass geschaffene Wüste gelockt. Sie stocherte in den dolchartigen Fragmenten des zerbrochenen schwarzen Glasgesteins. Unser Vermächtnis ist zu einer Zielscheibe geworden. Die Wanderin schleuderte ihren Zorn dem verdeckten Himmel entgegen und versuchte sich vorzustellen, wer die Dreistigkeit besaß, den Zorn der Shedai zu wecken. Nur eine große Macht würde solch eine Vergeltung provozieren. Sie ergriff die rasiermesserscharfen schwarzen Scherben und kümmerte sich nicht darum, dass sie ihr ins Fleisch schnitten. Sie wusste, die Wunden würden innerhalb von Augenblicken heilen.